So, herzlich willkommen zum letzten Vortrag in der Session Publishing. Vortragend ist Christina Lohr, studiert hier an der TU Chemnitz und erzählt uns heute was über Spracherkennung.
Okay, da will ich mal anfangen. Ich habe vor 2 Jahren eine Bachelorarbeit im Bereich der Spracherkennung geschrieben und schreibe zurzeit eine Masterarbeit im Bereich der Spracherkennung. Immer wenn ich den Leuten, die nichts mit Informatik oder mit viel Technik zu tun haben, erzähle, was ich denn so mache, dann heißt es dann immer, ach, ist das das auf dem iPhone, was nicht funktioniert. Und da denke ich mir dann immer, nee, ganz so ist es dann doch nicht, weil ich gehe in eine ganz andere Ebene mit der Spracherkennung, als das diverse Technologien von irgendwelchen Smartphones zurzeit machen. Bevor ich aber anfange, kleiner Überblick über Spracherkennung und ein paar Begriffe über die Sprachverarbeitung, weil Spracherkennung alleine ist jetzt kein eigenständiges Fachgebiet. Wenn man Sprache erkennen will, muss man sie in irgendeiner Art und Weise vorverarbeiten, transkribieren, mit Text-Mining-Algorithmen Dinge vorbereiten. Signale müssen verarbeitet werden. Es müssen vielleicht eventuell vorher Störsignale herausgearbeitet werden. Ich muss Sprecher vorher erstmal erkennen können, um sie dann einer Sprachengine zuordnen zu können, denn solche Systeme sind auch oft sehr angepasst. Ich muss eventuell Sprecher in andere Sprecher transformieren können oder Signale davon in irgendeiner Art und Weise transkodieren können. Oder ich nutze die Sprachverarbeitung bzw. die Erkennung von dem, was gesagt wurde, zu einem ASCII-Code, so wie du das halt vor uns gesagt hattest, und möchte Informationen wiedererkennen und aufbereiten. Bevor ich jetzt weitermache, noch ein kleiner historischer Überblick über Wortfehlerraten aus der Geschichte der Entwicklung der Spracherkennung. Mittlerweile ist das so, dass man sich schon in so einem Bereich von, Wortfehlerraten bewegt, mit dem man leben kann. Was aber an dieser Grafik besonders schön zu sehen ist, dass eigentlich so eine gewisse Fehlerquote immer der Mensch ist und deswegen eigentlich auch dieses Vertrauen in solche Entwicklungen dann eher verloren geht. Und ich habe dann immer für mich so das Gefühl, dass wenn die Leute die Spracherkennungssysteme verwenden, manchmal eigentlich nicht nur wissen, was im Hintergrund dabei abläuft und dadurch die Anwendung nicht richtig bedienen und dadurch Fehlerquoten entstehen und das Vertrauen halt in die Anwendung verloren geht und die Anwendung in irgendeiner Ecke verschwindet. Ich möchte jetzt in dem Vortrag zeigen, wie man ein Spracherkennungssystem sich selbst zu Hause aufsetzen kann. Das geht mit einer ganzen Menge von Open Source oder frei verfügbaren Werkzeugen. Als allererstes muss man erstmal ein Modell mit ganz viel Textkorpus sammeln. Der Text, den man für ein Sprachmodell oder für ein Spracherkennungssystem verwenden möchte, sollte irgendwie inhaltlich zusammenhängen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Dann muss man Sprachsignale in irgendeiner Art und Weise aufnehmen. Oder man nimmt vorhandenes audio-kodiertes Material, was in irgendeiner Art und Weise schon vorhanden ist. Wir machen an der Medieninformatik in der TU Versuche, indem wir zum Beispiel die Tagesschau oder andere Fernsehsendungen nehmen, die transkribieren und aus den Videoformaten uns nur das Audiosignal herausziehen. Und das stecken wir dann in solche Spracherkennungsmechanismen. Wenn man Sprache trainieren möchte, sollte das immer nach Möglichkeit satzweise geschehen. Sonst können halt in keiner Art und Weise Satzeinheiten erkannt werden. Oder ich muss dann damit leben, dass ich halt nur Einzelwörter erkennen kann. Nur wenn ich Satzeinheiten komplett erkennen möchte, kann ich später eventuell eine Grammatik drüber laufen lassen und nicht gesagte Elemente wie Punkt und Komma nämlich im Nachhinein noch zusätzlich einfügen. Das ist aber mit einer ganz großen Vorsicht zu genießen und eher so ein Wunschdenken. Alle Signale, die man in so ein Sprachverarbeitungssystem reinstecken möchte, sollten in ein und derselben Abtastrate kodiert sein. Sonst schlagen die Algorithmen fehl oder es kommt nicht das raus, was eigentlich rauskommen sollte. Für eine Anwendung an einem normalen Desktop-PC wird 16 kHz 16-Bit-Mono empfohlen. Für eine Anwendung, die auf einem Smartphone laufen soll, sagt man etwa 8-Bit-Mono. Man muss natürlich auch hier immer bedenken, dass wenn man mit Sprachsignalen arbeitet, sehr schnell der Sprecher wächst und muss dann auch aufpassen, dass das Ganze noch ein bisschen in einem Rahmen bleibt. Wenn man trainieren möchte, muss man auch überlegen, für wen möchte ich eigentlich trainieren? Möchte ich das nur für mich alleine hier vorn trainieren und ich möchte diese von mir selbst programmierte Spracherkennungs-Engine selbst nutzen? Oder möchte ich ein Modell bauen, die wir alle im Raum nutzen könnten? Für mich alleine würde für ein Modell, womit ich einen Computer steuern kann, also Kontrollbefehle, etwa eine Stunde Aufnahme reichen. Die Stunde Aufnahme ist aber so eine Circa-Angabe, denn wenn ich schnell spreche, dann habe ich den Inhalt in einer Stunde gesagt. Wenn ich langsam spreche, dann vielleicht nur in einer anderthalben Stunde. Für 200 Stunden, halt für 200 Sprecher, muss ich etwa 50 Stunden für flüssige Sprache dann einplanen. Also auch hier muss man sich ungefähr in etwa immer Gedanken machen, für was man das System überhaupt braucht. Wenn man dann so ein System erstellt hat, beziehungsweise die Daten vorhanden hat, dann steckt man sie in so ein Trainingssystem, das zeige ich dann gleich. Und erst wenn das trainiert ist, kann ich dieses System verwenden, um quasi das dann mit richtiger Sprache erkennen lassen zu können. Und das ist dann quasi in zwei Prozesse eingeteilt, also erst das Training und dann das Decoding. Das soll hier bloß noch mal kurz genannt sein. Im nächsten Schritt möchte ich bloß noch mal kurz eine Übersicht über die Anzahl der Personen und die Größe des Vokabulars bringen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn ich alleine das machen würde, würde eine Stunde für ein paar Kontrollbefehle schon ausreichen. Ich habe das hier bewusst ohne Zahlen gemacht. Für kleine Vokabulargrößen reicht auch immer eine große Anzahl von Personen, um das Sprecher unabhängig machen zu können. Wenn ich aber ein sprecherabhängiges Modell habe, dann ist das immer eher für ein verdammt großes Vokabular, zum Beispiel so ein medizinisches Fachvokabular gedacht, was zum Beispiel Ärzte nutzen, wenn sie Dokumente diktieren. Und in der Mitte bewegen sich dann noch so Dinge wie Alltagssprache und Adressbücher. Kommen wir jetzt nun zu den Komponenten in der Sprachverarbeitung. Jedes System, was Sprache erkennen lassen möchte, muss drei verschiedene unabhängig voneinander Komponenten in sich tragen. Zuerst ist das erstmal nur ein Sprachmodell, das ist hier rechts dargestellt. Das beinhaltet erstmal diesen riesigen Textkorpus, der gesammelt wird. Aus diesem Textkorpus kann ich mit Werkzeugen ein Vokabular erzeugen, indem ich einfach nur gucke, welche Wörter sind einmal drin oder mehrmals drin. Das ist einfach nur eine Wortliste, wie wenn man die Duden aufschlägt. Und die dritte Komponente sind sogenannte Engramm-Statistiken. Das sind Statistiken über Vorkommnisse von Wortgruppen. Also wenn ich sage, die Chemnitzer Linux-Tage finden im März statt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Chemnitzer Linux-Tage finden im für März ziemlich hoch und dass da meinetwegen Dezember steht, eher tendenziell 0. Das akustische Modell ist das komplette Gegenstück zu dem Sprachmodell. Es beinhaltet erstmal alle Sprachsignale, die so ein Modell in sich trägt, also alle Aufnahmen, die zur Verfügung stehen. Aus diesen Sprachsignalen werden Merkmale heraus extrahiert. Das sind sehr komplizierte Berechnungsvorgänge, wofür es aber mittlerweile auch ausprogrammierte Werkzeuge gibt und es geht relativ schnell zu berechnen. Da werden dann aus dem, was ich halt sage, bestimmte Merkmale über die sogenannte MEL-Filterbank extrahiert und verdeutlicht dem Rechner eigentlich nur in einer anderen Speicherart und Weise, was ich sage. Und dann gibt es hier noch die sogenannten Hidden Markov-Modelle. Das ist so ähnlich wie die N-Gramm-Statistiken, aber ein bisschen anders. Da komme ich aber dann später noch dazu. Das sind halt letzten Endes wie Automaten und Modelle, die im Hintergrund agieren, um so phonetische Dinge abstimmen zu können. Und die dritte Komponente zwischen dem Akustik- und dem Sprachmodell ist das phonetische Wörterbuch bzw. das Dictionary. Das bildet wie so eine Brücke zwischen dem, was ich sage und dem, was ich schreibe. Das ist letzten Endes nur eine Liste zwischen allen Wörtern und einer phonetischen Beschreibung dazu. Wie diese phonetische Beschreibung aussieht, das habe ich hier auf der nächsten Folie drauf. Für die phonetische Beschreibung von Wörtern gibt es drei verschiedene Standards, die sich da so grob durchgesetzt haben. Der erste Standard ist das sogenannte internationale phonetische Alphabet. Wie man hier sehen kann, sind das eine ganze Menge kryptische Buchstaben, um das, was ich zu sagen, in einer Schriftsprache zu repräsentieren. Weil irgendwann in der Geschichte der Menschheit hat sich so die geschriebene Sprache von der gesprochenen Sprache sehr stark differenziert. Die Buchstaben, die man hier sieht, sind letzten Endes die Buchstaben, die man in einem Wörterbuch hinter einem Wort als Aussprachedefinition sieht. Da zum Beispiel hier ganz viele Bögen mit drinne vorkommen oder hier so komische Dreiecken. Und dieses internationale phonetische Alphabet auch vor der Einführung oder Entstehung der Computer entstanden ist, ist das alles andere als besonders gut geeignet, um das im Computer für Berechnungen zu benutzen oder zur Darstellung von Lautzeichen. Als in den 1970er Jahren in den USA ein paar Versuche zur Spracherkennung bzw. Forschungen im Bereich der Sprachverarbeitungen angefangen haben, hat eine Unterbehörde vom US-Außenministerium, die halt damit geforscht hat, sich dieses IPA-Alphabet genommen und hat die Zeichen ein bisschen anders umgeschrieben. Das ist das ARPA-Bet. Allerdings ist das so, wie das hier an der Folie dargestellt ist, nur für den US-amerikanischen oder englischsprachigen Sprachraum zu benutzen. Und wenn ich für die deutsche Sprache Umlaute verwenden möchte, habe ich mit dem Alphabet ein Problem, weil in einem offiziellen Standard das nicht richtig definiert ist, also gar nicht. Mitte der 80er Jahre kam dann im europäischen Sprachraum das SAMPA-Alphabet, also das Speech Assessments Methods Phonetik-Alphabet. Das ist letzten Endes so ähnlich wie das ARPA-Bet auf der vorhergehenden Folie, nur das für Deutsch, Französisch, Italienisch noch zusätzliche Zeichen eingefügt sind. Ich habe mal hier die Zeichen für die deutsche Sprache abgebildet, beziehungsweise die, die notwendig sind, um die deutsche Sprache abbilden zu können. So, das war's jetzt erstmal zu den Phonemen. Jetzt kommt es nochmal zu den Hidden Markov-Modellen. Ein Hidden Markov-Modell muss man sich als ein Automat vorstellen, der bestimmte Zustände durchläuft. Diese Zustände sind verdeckt, also hidden, nicht sichtbar. Deswegen sind die Zustände hier einfach mal aus Einfachheitsgründen mit A, B, C, D, E, F bezeichnet. Wenn ich jetzt das schöne Wort Chemnitz darstellen möchte mit Phonemen, dann kann ich dieses Hidden-Markov-Modell durchlaufen. Am ersten Zustand habe ich die Wahrscheinlichkeit von 0,9, dass an diesem Zustand die Beobachtungssequenz für ein K ausgegeben wird. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,9 geht das in den nächsten Zustand über oder bleibt noch eine Weile in diesem ersten Zustand. Geht das jetzt hier rüber und in dem zweiten Zustand ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Wahrscheinlichkeit für ein ausgesprochenes E ist 0,8. Und es geht dann so weiter. Also wäre das jetzt, wenn man die Wahrscheinlichkeiten hier der Reihe nach aufmultiplizieren würde, die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Hidden-Markov-Modell diese Wahrscheinlichkeit oder die Beobachtungssequenz für dieses Wort herauskommt. Aber die Dinger können noch mehr als nur von einem in den nächsten Zustand überzuspringen. Und das ist nämlich auch das, was was dann halt in so einem akustischen Modell passiert. Der Erzgebirgler lässt dieses E gerne weg und spricht dafür ein A. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass da dieses E nicht gesprochen wird, meinetwegen 0, also die Wahrscheinlichkeit, dass das E nicht gesprochen wird, 0,1 und für ein A. Also nicht gesprochen 0,2 und für ein gesprochenes A 0,1. So, dann lassen wir gerne im Dialekt hinten das weg und machen dann aus dem schönen Wort Chemnitz ein Kamps. Und können dann nämlich hier die Zustände auch überspringen. Wozu das Ganze eigentlich für die Sprachverarbeitung? Diese Modelle können genutzt werden, um bei vielen phonetischen Ansammlungen, also phonetischen Beschreibungen, die mir vorliegen, die ich dann in ein Training reinstecke, solche Beobachtungen sammeln zu können und abschätzen zu können. Der Rechenaufwand, sowas abschätzen zu können, der ist enorm. Und wenn ich das aber dann vorliegen habe, dann kann ich, wenn ich ein Signal habe, diese Teile nehmen und solche Beobachtungssequenzen für die Erkennung dann ausgeben. Das war jetzt erstmal der theoretische Teil. Im folgenden Teil werden ein paar Aufnahmewerkzeuge für den Anfang dargestellt oder gezeigt. Ich möchte jetzt Signale aufnehmen oder Sprache aufnehmen. Als erstes könnte ich mich theoretisch hinsetzen und ein Aufnahmeprogramm nehmen und da Sätze reinsprechen und reindiktieren. Dafür gibt es das wunderschöne Open-Source-Programm Audacity. Das wird aber ab vielleicht einer Handvoll Sätzen schon nicht mehr übersichtlich. Und vom Bayerischen Archiv für die Sprache von der Uni München gibt es da den schönen Speech Recorder. Den zeige ich dann gleich. Und wenn ich viele Signale schon vorhanden da habe, wenn ich zum Beispiel Fernsehbeiträge genommen habe und möchte die im Nachhinein quasi transkribieren, um dieses Transkript in das Training zu stecken, dafür gibt es sehr schöne Werkzeuge. Und zwar ist das einmal das Exmeralda und einmal das Volker. Hier sieht man einmal den Bass Speech Recorder von der Uni München. Ich lege jetzt ganz einfach ein Testprojekt ein. füge noch einen Sprecher hinzu. Und dann kann ich mir ein Testprojekt anlegen, wo ich Sätze vor, ab. Na, das will nicht. Also hier kann ich mir dann Sätze in der Mitte anzeigen lassen und die dann parallel einsprechen. Und über das schöne Ampelsystem signalisiert mir die Software, wann sie für die Aufnahme bereit ist und wann nicht. Das soll erstmal nur kurz ausreichen, denn ich habe noch ein paar andere Werkzeuge zu zeigen. Wenn ich transkribieren möchte und schon vorhandene Signale da habe, dann muss ich mir irgendwie visualisieren, das ist das Gesprochene und das ist das Geschriebene. Und das geht wunderbar mit diesem schönen Transkriptionswerkzeug von Volker. Das heißt jetzt, wir haben hier eine Tagesschau in 100 Sekunden da hineingeladen und die hat jemand transkribiert. Also, guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Das war der Volker-Editor und jetzt zeige ich noch den Exmeralda-Partitur-Editor. Das ist halt so ähnlich, dass man hier direkt die Audiodateien segmentieren und direkt dazu transkribieren kann. Wenn ich das gemacht habe, kann ich diese Dateien verwenden und in XML-Formaten dazu abspeichern. Diese XML-Formate, die sehen so hier aus, das ist erstmal alles ziemlich kryptisch. Aber ich kann diese Satzstrukturen hier nehmen, kann mir noch irgendein Skript oder irgendeine andere Schnittstelle dazu schreiben und aus diesen Skripten, so wie ich sie hier gezeigt habe, Transkriptionsdateien, die dann halt schon satzweise vorliegen, zusammenstellen. Der ist leider nicht so schön wie der andere. Hier hat man dann zum Beispiel so Zeitmarken und halt Stellen mit den entsprechenden Schnittstellen, sodass dann die Wave-Datei, in der mein Audio drin liegt, direkt automatisch geschnitten werden kann. Und das ist jetzt eine Tagesschau in 100 Sekunden in 38 Elemente segmentiert. Das war es erstmal zu den Aufnahmewerkzeugen. Als nächstes geht es um die phonetische Beschreibung bzw. um die Wörterbücher. Es ist unheimlich aufwendig, diese Wörterbücher zu erstellen. Und als ich vor 2 Jahren da eins erstellt habe, habe ich auch geguckt, was gibt es für Möglichkeiten. Am Ende habe ich es dann per Hand gemacht und habe mir dann halt aus real existierenden Wörterbüchern Elemente rausgenommen, weil ich zu viele Fachbegriffe dabei hatte. Wenn man aber Alltagssprache verwendet, gibt es eine ganze Menge Werkzeuge, die das unterstützen und die phonetische Beschreibung davon ausgeben. Und zwar eine schöne Schnittstelle davon ist eSpeak, das ist unter Windows und Linux schön verfügbar. Und eSpeak ist ein Sprachsyntheseprogramm. Das heißt, ich gebe dem Text und der gibt den Text gesprochen aus. Das Gesprochene ist, je nachdem, wie die Spracheinstellungen installiert sind, eventuell ein bisschen holprig. Aber um Sprache ausgeben zu können, zumindest durch eine Maschine, muss die Maschine ja auch wissen, wie die phonetische Beschreibung ist, weil ja dazu dann Dateien zugeladen werden. Und bevor diese phonetische Beschreibung quasi genutzt wird, um Sprachdaten auszugeben, kann ich mir die auch abfangen, um diese Beschreibung für mich dann zu nutzen. Da ist es. Oder auch nicht. eSpeak ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Das, was ich jetzt eben gezeigt habe, kann man sich zum Beispiel in eine Textdatei ausgeben lassen oder irgendwo anders hin umleiten und das dann für die Programmierung nutzen. Eine schöne andere API ist die API, die in der Wikipedia genutzt ist. Ich hoffe, Sie haben das schon mal irgendwo gesehen, dass wenn man manchmal in der Wikipedia irgendeinen Begriff sucht und der Begriff ist manchmal nicht eindeutig auszusprechen, dann steht hier die phonetische Beschreibung dazu. Und die kann man sich über die Wiktionary API abfangen. Wenn man die abfängt, sieht das dann in etwa so aus, dass da eine ganze Menge Text oder dieser Lexikon-Eintrag zurückgeliefert wird. Wenn man hier jetzt sucht nach IPA, kommt man hier an eine Stelle, wo die Symbole drin stehen und die kann man durch einen entsprechenden Parser, den man sich dann dafür schreibt, auch abfangen und für ein Programm dann nutzen, beziehungsweise sich über diese Wiktionary API im Wörterbuch erzeugen. Dann gibt es im Bereich der Phonetik noch den Phoneme-to-Grapheme-Converter. Das ist ein Werkzeug von der Uni in Aachen. Das soll aber hier nur kurz genannt werden, weil das ein bisschen arg kompliziert ist, das hier zu zeigen. Das nimmt sich ein fertiges Wörterbuch, also so ein Teilwörterbuch, und geht dann mit Lernalgorithmen drüber und lernt quasi, wie die Wörter in diesem Wörterbuch gebildet werden. Und ich kann das dann nutzen, um da eine Anfrage für ein anderes Wort zu stellen, was in dem gelernten Wörterbuch nicht drin war. Und lass mir dann dadurch die phonetische Beschreibung ausgeben. Und man kann das halt so einstellen, dass das zum Beispiel auch mehrere Wörter dann ausgibt. Jetzt habe ich erst einmal ein paar Werkzeuge für phonetische Wörterbücher gezeigt. Jetzt geht es zum CMO-Toolkit. Zum CMO Swings Toolkit. Das CMO steht für Carnegie Mellon University, das ist eine Universität in den USA, wer die nicht kennt. Die forschen seit eh und je mit Spracherkennung und Sprachverarbeitung und allem Möglichen, was damit zusammenhängt. Die haben vor ein paar Jahren, ich glaube um 2000 herum war das, eine ganze Menge Schnittstellen und Sprach- und Akustikmodelle als Open Source zur Verfügung gestellt. Die kann sich jeder auf deren Webseite angucken und zu Hause ausprobieren. Als erstes ist da eine Serie von Schnittstellen dabei, um sich Sprachmodelle, also quasi die N-Gramm-Statistiken erstellen zu können. Also hier. Dann gibt es als nächstes das Sphinx Train. Damit kann ich die Akustikmodelle trainieren, also ich kann meine Aussprachemodelle trainieren. Dann gibt es noch eine Support-Bibliothek, die wird da intern benötigt, um das managen zu können. Und dann gibt es nach den Trainingsvorgängen drei verschiedene Erkenner bzw. Recognizer. Da gibt es Sphinx 3, Sphinx 4 und Pocket Sphinx. Sphinx 3 wird, glaube ich, gar nicht mehr so richtig unterstützt. ist in C geschrieben und die Bibliotheken dazu sind ein bisschen arg veraltet. Also das macht nicht besonders viel Spaß, das zu installieren, weil man da vielleicht 6 oder 7, 8 Perl-Skripte der Reihe nach installieren muss. Und wenn man eins in der Reihenfolge vergessen hat, muss man von vorne wieder anfangen. Das dritte, das zweite ist Sphinx 4. Das ist in Java geschrieben. Das ist eigentlich letzten Endes nur eine Verbesserung von dem Sphinx 3. Die unterscheiden sich auch in der Erkennungsquote gar nicht so sehr. Also die bewegen sich auf einem Level. Und Pocket Sphinx ist der Erkenner bzw. Recognizer für mobile Anwendungen, der auch ins Android mit integriert werden kann. Der Pocket Sphinx Decoder ist für schnelle Laufzeit angepasst. Dabei ist aber die Erkennungsquote bzw. die Wortfehlerrate wieder ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also je nachdem, für welchen Einsatz man das braucht und welchen Wortschatz man bearbeitet, muss man sich überlegen, ob man Sphinx 4 oder Pocket Sphinx dann nimmt. Als nächstes werde ich bloß kurz was zum Language Modeling Toolkit von Sphinx erzählen. Das sind, glaube ich, 8, 9 oder 10 verschiedene Funktionen bzw. APIs, die da angeboten werden. Um aber ein Sprachmodell in der LM-Dateistruktur, wie das dann im Trainings- und Decodings-Durchlauf gebraucht wird, zu erstellen, werden nur 4 Schnittstellen benötigt. Die erste hat als Eingabe einen Text mit vordefinierten Satzstrukturen. Satzstrukturen muss man sich so vorstellen, dass ich Sätze habe, die irgendwie markiert werden müssen. Also ein Satzanfang mit dem Satzanfangstag und ein Satzende mit dem Endetag. Der Computer weiß nicht unbedingt, dass der Punkt das Satzende-Tag ist, beziehungsweise wenn ich transkribiere und diverse Transkriptionsstandards einhalte, fliegt der Punkt als solcher nämlich weg. Die erste Schnittstelle sammelt erstmal nur die Liste aller Wörter und deren Häufigkeiten. Die zweite macht aus dieser Liste eine Liste mit allen vorkommenden Wörtern, die schneidet das andere quasi weg. Die dritte Schnittstelle ist eine Liste aller N-Gramme. Das ist halt lediglich nur eine Liste mit Wortgruppen eines fest vorher eingestellten Ns. Das kann ich beliebig in die Höhe treiben. Was weiß ich, könnte da theoretisch auch 100 einstellen und gucken, wie mein Computer Freude hat, das zu berechnen, weil der Rechenaufwand verdoppelt sich mit jedem Schritt. Für eine Verarbeitung in der Spracherkennung reicht, wenn man das N bei 3 behält. Also dann ist der Rechenaufwand so, dass man damit leben kann und die Ergebnisse auch. Die letzte Schnittstelle ist das IDNCram to LM und das erstellt aus den vorhergehenden Schnittstellen bzw. den Ergebnissen, die dann da herausgekommen sind, ein fertiges Sprachmodell. Dann gibt es in dem Set von dem Toolkit noch eine Schnittstelle, womit man das Sprachmodell evaluieren kann. Das kann ich mit dem Maßen der Perplexität und der Entropie berechnen bzw. dann einschätzen. Und wenn das entsprechend hoch oder klein ist, dann ist das Modell gut oder schlecht. Wenn ich das jetzt habe, kann ich das also, wenn ich das Language Model erstellt habe, kann ich mir auf der Webseite von Sphinx ein Tutorial runterladen. Ich habe hier dieses Tutorial mal eingespielt. Das besteht aus 2 Ordnern. ETC und Wave. Alle anderen kommen dann in einem Trainingslauf dazu. In dem ETC-Ordner liegt jetzt eine Datei mit meinem Dictionary. Die sieht dann so aus. Das ist halt jetzt ein Tutorial aus dem Englischen. Da stehen dann halt rechts, links meine Wörter und rechts die phonetische Beschreibung. Wie man hier nämlich auch sieht, man kann mehrere Wörter angeben, beziehungsweise für ein Wort mehrere Beschreibungen angeben. Damit kann man nämlich auch Dialekte abfangen. Dann gibt es halt so eine sogenannte Filler-Datei. Damit kann ich halt Pausen oder Satzstrukturen, die ich in meinem Transkript habe, abfangen. Damit signalisiere ich eigentlich nur, der soll dann an den Stellen nichts erkennen. Dann habe ich eine Datei, da stehen nur die Phoneme drin. Rein theoretisch könnte ich mir selber so einen phonetischen Beschreibungsstandard ausdenken und das hier reinpacken, weil das ist so wie eine Definition von Variablen, die hier drin festgelegt ist. Wenn man dann auch mit deutschen Sprachdaten arbeitet, sollte man dann auch in dieser Datei den Samba-Standard festlegen. Das ist so eine LM-Datei. Hier ist dann halt die Liste aller Wörter mit einer entsprechenden Häufigkeit. Dann gibt es hier eine Datei mit der Endung File-IDs. Das ist nur eine Verweisdatei zu allen Wave-Dateien, die ich zu meinem Training verwenden möchte. Es ist letzten Endes nur wie ein Index zu verstehen. Und dann gibt es noch eine Datei mit der Endung Transkription. Und da stehen jetzt meine Sätze drin, die ich für das Transkript verwenden möchte. Und hier kann ich vor und nach einem Satz noch so Satzstrukturierungsmerkmale oder Beschreibungen dafür einfügen. Dann gibt es hier noch eine Datei mit Feed Parameters. Da kann man dann auch einstellen, wenn man abweichende Werte, wie ich das am Anfang gesagt hatte, mit dem 16-Bit-Mono verwenden. Und dann gibt es hier noch zwei Konfigurationsdateien. Wenn man Wave-Dateien fürs Training verwendet, muss man hier drin das zum Beispiel noch in Wave ändern und den Typen auf RAW setzen. Das Tutorial verwendet SPH-Dateien oder nur einen SPH-Standard, den dieselbe für Abspeicherung von Sprachdaten nutzen. Das Training kann man jetzt mit einem Perl-Skript anstoßen. Wenn ich das aber mache, hat der nächste Vortrag angefangen, wenn das fertig mit dem Training ist. Also der Rechenaufwand für das bisschen hier sind etwa 20 Minuten, zumindest auf dem Laptop. Wenn man einen Rechner mit vielleicht 16 GB Speicher hat, ist es ein bisschen, also 16 GB RAM, ist es ein bisschen schneller. Ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass der Rechenaufwand für das Training schnell enorm ist. Aber man muss bedenken, man macht das nur einmal und da kann man auch eine Stunde Rechenzeit dafür in Kauf nehmen. Das Tutorial war erstmal ein Einstieg für so ein Sprach- und Akustikmodell. Es gibt auch schon fertige Sprach- und Akustikmodelle, die man sich runterladen kann. Es gibt von dem Sphinx-Projekt eine ganze Menge von Sammlungen, die man sich auch runterladen kann für Männer, Frauen und verschiedene Anwendungsbereiche. Die haben aber den Nachteil, beziehungsweise Nachteil eher für den deutschen Sprachraum, sie sind in englischer Sprache oder in US-amerikanischer Sprache. Für den europäischen Sprachraum bzw. auch für den deutschen Sprachraum gibt es in dem Voxforge-Projekt ein deutsches Sprachmodell. Da sind aber, glaube ich, nur um die 3000 Wörter drin und nur 1500 Sätze. Das hat ganz schlechte Wortfehlerraten und sollte nur genutzt werden, wenn man mal gucken möchte, wie die Software läuft. Dann gibt es noch das HTK, das Hidden Markov Toolkit. Zu dem HTK gibt es noch das Simon und das Julius Projekt für die Spracherkennung. Die haben auch eine ganze Menge Sprachdaten zur Verfügung gestellt, die man sich runterladen und ausprobieren kann. Und da ist zum Beispiel auch ein deutsches Wörterbuch mit über 100.000 Einträgen dabei. Die sollen aber hier bloß kurz genannt und erwähnt sein. Jetzt habe ich gezeigt, wie man solche Modelle sich selber zu Hause implementieren kann und das ausprobieren kann. An der TU Chemnitz, an der Informatik bzw. in der Medieninformatik nutzen wir diese Werkzeuge, um Daten aus Fernsehsendungen zu transkribieren und die in solche Prozesse zu stecken, um dann Trainingsdaten auszuprobieren. Dafür nutzen wir einen Importer für Wave-Dateien, dann einen Corpora-Verwalter, der mit Coma, beziehungsweise das ist das Exmeralda, und Volker verwaltet wird und noch ein paar webbasierten Anwendungen, die sich aus im Internet zusätzliche Informationen für das Sprachmodell beziehungsweise das Language-Model dann dazu besorgen. Um Modelle nutzen zu können, nutzen wir den Acoustic Model Trainer aus dem Sphinx-Projekt beziehungsweise noch den Language Model Trainer. Und dann gibt es noch eine schöne Schnittstelle, das ist das Open Smile. Das wird nämlich genutzt, um die Folie ist weg. Halt, hier ist sie. Das wird genutzt, um Merkmale aus zum Beispiel Fernsehsendungen herausfiltern zu können. Da kann man dann halt sehen, wenn irgendwie ein Interview war, wo der Interviewpartner so einen leichten Wutanfall hatte, dass da diverse Merkmale ausschlagen und man kann das zum Beispiel mitnutzen, um Sprache auf einer anderen Ebene zu erkennen. Dann kann man das nämlich auch nutzen, um Emotionen zu erkennen oder um Sprecher allgemein erkennen zu können. Denn wenn ich Information Retrieval mache bzw. Informationen wiederfinden möchte, möchte ich vielleicht manchmal nicht unbedingt einzelne Wörter oder Sätze oder direkte Inhalte finden, sondern einfach nur ein Video mit einem Wutausbruch. Und das kann man dann dafür nehmen. Und das OpenSmile lässt sich dazu schön koppeln. Bevor ich jetzt so zum Ende komme, möchte ich noch ein paar Links und ein bisschen Literatur nennen. Wenn man die Grundlagen für die Spracherkennung bzw. für die Sprachverarbeitung schön verstehen möchte, da gibt es ein schönes Buch vom Herrn Pfister und vom Herrn Kaufmann. Und zwar ist es Grundlagen und Methoden der Sprachsynthese und Spracherkennung. Und für die ganzen Transkriptionsverarbeitungswerkzeuge gibt es vom Bayerischen Archiv für Sprache das Toolkit für den Bassaufnahmerekorder und die anderen Werkzeuge. Dann natürlich Sphinx, Voxforge für ein deutsches Sprachmodell oder englische Sprachmodelle oder andere. Und natürlich noch das OpenSmile. Und neben dem gibt es noch eine ganze Menge mehr. Das ist ja nur eine ganz kurze Auswahl. Und ich hoffe, dass das Vertrauen in ein paar Anwendungen oder Anwendungsabläufe mit Software, die Spracherkennung verwenden, ein bisschen zurückgekommen ist. Und ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Die Frage war, wie gut OpenSmile funktioniert. Also, wir haben das mal genutzt, um da ein uraltes Interview mit dem Herrn Kinski, wo der so einen Wutausbruch hatte, der da mehrere Minuten andauert, zu nutzen. Und haben das da reingesteckt und das ist halt schön ausgeschlagen. Ich habe das aber halt nur so nebenbei gesehen und nicht selber gemacht. Das hat nämlich der Vortragspartner gemacht, der heute nicht da ist.
Werden da nur die Daten genutzt in Form des Textes oder wird im Grunde die, also das WAV-File, also die tatsächlichen Audiodaten mitverarbeitet?
Also es werden schon die tatsächlichen Audiodaten genutzt. Also ich brauche eine blanke WAV-File. Wenn ich MP3 habe, muss ich es konvertieren, weil die meisten Schnittstellen brauchen unkomprimiertes Audio. Gibt es noch eine andere Frage? Ja?
Ja, es sind ja hier die Linux-Tage und Sie hatten da so ein paar Tools zur Texterfassung, zur Spracherfassung vorgestellt. Gibt es da auch Linux-Varianten davon, zum Beispiel von einem bayerischen Spracherkennungstool?
Ich glaube, der läuft nicht auf Linux. Da fällt mir jetzt spontan keiner ein. Also, oder ich glaube, es müsste zum Teil auch mit dem Transkriptionswerkzeug gehen und die laufen unter Linux. Zumindest alles aus dem Esmeralda-Paket. Gibt es sonst noch weitere Fragen?
Ja, dann, wenn es keine weiter gibt, herzlichen Dank nochmal. Und damit schließen wir die Sitzung.